Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Kurze Werbeunterbrechung. Stell dir vor, dein Terminkalender verschiebt sich mal wieder und dein digitaler Agent regelt einfach alles. Hotel umbuchen, Flüge stornieren, bezahlen. All das läuft im Hintergrund, ohne dass du einen Finger rührst. Willkommen, das ist die Welt von Agentic Payments, also dort, wo KI nicht nur denkt, sondern handelt. Im aktuellen Fintech-Podcast von Payment and Banking blicken wir gemeinsam mit Worldpay in die Zukunft des Bezahlens. Wir klären, wer haftet, wenn die KI shoppt und wie sicher ist unsere Infrastruktur wirklich. Also, jetzt reinhören bei Payment and Banking. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Alles legal. Das ist der gemeinsame Podcast von Payment and Banking und Anderton. Ich bin Dana Wondra und wir schauen heute nochmal auf die CCD2. In der letzten Folge haben wir uns schon ein großes Bild rund um die Verbraucherkreditrichtlinie, die CCD2, angesehen. Heute gehen wir einen Schritt weiter und schauen mal ganz konkret auf die Umsetzung ins deutsche Recht und vor allem darauf, was das für den Checkout bedeutet. Und ich glaube, genau hier wird es für Buy Now, Pay Later und Rechnungskaufmodelle richtig spannend und teilweise auch ziemlich komplex. Und dazu begrüße ich wieder Florian Lösch, Rechtsanwalt und Partner bei Anderton. Florian, ich freue mich, dass wir heute direkt an unser letztes Gespräch anknüpfen können.
Ja, danke, Dana. Ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. Lass uns gleich weitermachen mit den Themen.
Dann steigen wir gleich ein. Sehr gut. Also, wir wollen heute mal die wesentlichen Änderungen, die sich für den Checkout ergeben, beleuchten. Sag mir, wo fangen wir am besten an?
Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach ganz vorne im Prozess an. Kommen wir zunächst zum Thema Preisangabenverordnung und UWG.
Okay. UWG und Preisangabenverordnung. Heißt es konkret, es geht darum, wie Zahlungsoptionen Rechnungskauf und Ratenzahlung überhaupt im Checkout darstellen, also wie die beworben werden dürfen?
Genau, also ich würde da auch noch einen Schritt zurückgehen, sondern es hat einmal zum Thema Rechnungsratenkauf im Checkout, aber es hat generell einfach zu alle Verbraucherkredite. Das Besondere der CCD2 ist, dass ja gerade jetzt auch Rechnungskauf als Verbraucherkredit eingeordnet wird, aber das, was wir sagen, gilt praktisch für alle Verbraucherkredite. Und da gibt es zwei große Regelungen, das ist einmal die Preisangabenverordnung und dann allgemein das UWG. Die Preisangabenverordnung, die gab es schon immer. Die regeln einfach die Werbung von Verbraucherkrediten oder welche Angaben man machen muss. Und da ist der Werbebegriff extrem weit. Also schon die bloße Anzeige der Option so Rechnungskauf oder Raten in Zahlen in drei Raten oder so kann als Werbung für so einen Zahlungsaufschub gelten. Und wichtig ist sozusagen, die Preisangabenverordnung sagt, wenn man zu diesen Produkten werbt, dann muss man sozusagen vereinfacht gesagt die Zinsen und sonstige Kosten nennen. Wenn man Zinsen und Kosten schon nennt in irgendeiner Form, dann muss man die nach den Regelungen der Preisangabenverordnung machen. Das heißt, wenn ich sage, das ist sozusagen der wesentliche Punkt. Also was ich sagen will ist, die Preisangabenverordnung ändert sich an sich nicht groß, aber der Anwendungsbereich ist stark erweitert. Also es fallen jetzt also vor allem halt die Buy Now Pay Later Produkte, das Rechnungsprodukt darunter. Was muss man nach der Preisangabenverordnung machen? Man muss den effektiven Jahreszins anzeigen, also zu dem man anbietet, den muss man anzeigen und man muss auch, ich vereinfache jetzt ein bisschen, auch so Beispielsrechnungen machen. Man kennt das vielleicht aus so Kreditprodukten, ein typischer Anleger mit den und den zu diesem Zinssatz. Das heißt, man muss schon in der Werbung, in der ersten Anzeige auf dem Checkout dort etwas zu sagen. Ich glaube, wichtig ist die genaue Definition, oder wird sich jetzt ein bisschen in der Marktpraxis zeigen, aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, wenn das Produkt unentgeltlich ist, dann sollte das sofort, so früh wie möglich angezeigt werden. Also wenn sozusagen der Rechnungskauf dargestellt wird, dann gleich der Hinweis unentgeltlich 0%. oder so etwas. Das ist wichtig.
Okay, dann bleiben wir noch mal kurz beim Thema Werbung. Wie du das jetzt schon angedeutet hast, es gibt ziemlich im UWG ziemlich strenge Vorgaben für Kreditwerbung. Worum geht's denn da?
Ja, das ist jetzt sozusagen neu. Das UWG an sich, also unlauteres Wettbewerbsgesetz gegen unlauteren Wettbewerb, das gilt natürlich für alle, also auch für Banken, Fintechs. Aber es gab in so einem sogenannten schwarzen Katalog keine speziellen Nummern für Verbraucherkredite. Also das war sozusagen die Allgemeinregel. Ich darf nicht, also ich war jetzt verwirrend oder aggressiv oder solche, also die allgemeinen Werberegelungen gelten. Jetzt ist aber mit der CCD2 ein schwarzer Katalog eingefügt worden für Verbraucherkredite. Da gibt es jetzt einen 23D im Anhang zum UWG und der listet genaue Formen ab, wie, also sozusagen unlautere Praktiken auf, die sagt, das ist, wenn man das macht, auf jeden Fall unlauter und ein UWG-Verstoß.
Was kommt da jetzt on top dann dazu?
Ja, dieser 23D listet 4 Fälle auf, die künftig immer unlauter sind, also sozusagen 4 No-Gos. Das erste ist eine Werbung ohne klaren Warnhinweis zu den Kreditkosten. Also man muss jetzt bei Kreditprodukten einen Warnhinweis machen und ich übertreibe es nicht, Achtung, Kreditaufnahme kostet Geld. Also man ist im Grunde schon im Bereich des Tabakkonsums. Also man muss.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe es gerade nämlich auch gerade verglichen, so mit der Tabakpackung mit riesen Warnhinweis, genau.
Ja, also das ist wirklich so. Also das Gesetzesbegründung gibt noch Alternativen wie Achtung, Geldleihen kostet Geld oder Achtung, Finanzierung kostet Geld. Also das heißt, man braucht wirklich einen Warnhinweis, der natürlich dann auch, da wird jetzt die Praxis zeigen, wann der ausdrücklich genug ist oder so, aber man muss ihn zumindest anbringen. Das zweite No-Go, und entschuldige, wenn das immer noch so allgemein gehalten ist, weil es ja da noch keine Rechtsprechung zu gibt. Also ist ja jetzt ganz neu. Der zweite ist, die Werbung darf nicht suggerieren, dass der Kredit die finanzielle Situation verbessern würde. Also was immer das heißt, aber man darf nicht den Eindruck erwecken, wenn Sie den Kredit haben, dann sind alle Ihre finanziellen Sorgen dahin. Man darf auch nicht mehr verharmlosen bestehender Kredite. Also wenn angegeben wird, dass laufende Kredite oder Einträge in Datenbanken keinen Einfluss haben oder nur geringen Einfluss auf die Bewertung eines neuen Kredites. Und der vierte Punkt ist Werbung, die suggeriert, dass der Kredit als Ersatz für Ersparnisse oder eine Steigerung des Lebensstandards ermöglicht. Also der Kredit würde den Lebensstandard des Verbrauchers heben.
Was bedeutet das nach dem Preisangabenverordnungsblock jetzt ganz konkret für Marketing und Produktkommunikation? Viele Buy-Now-Pay-Later-Anbieter arbeiten ja stark so mit emotionalen Botschaften. Ne? Jetzt kaufen, später zahlen, Wünsche sofort erfüllen. Wie riskant sind dann solche Äußerungen künftig?
Ja, das hat schon große Konsequenzen. Also wir haben, wie gesagt, jetzt nur die Regierung, also das Gesetz und die Regierungsbegründung. Wir wissen jetzt noch nicht, was sich daraus entwickelt. Aber wichtig ist erstmal auf jeden Fall bei entgeltlichen Krediten diesen Warnhinweis anzubringen. Der muss angebracht werden, klar und auffallend. Also der kann jetzt nicht im Kleingedruckten versteckt werden. Und man hat dann schon so einen Shift in der Botschaft. Also wenn man sich jetzt auch Bankwerbung, also nicht nur bei Now Pay Later, sondern auch so Kleinkredite, Konsumentenkredite, suggerieren ja jetzt schon, dass man seinen Lebensstandard hebt. Ich gönne mir jetzt was, ich kann jetzt, also wir können die Werbung, ich habe jetzt das DJ-Set in der Gartenparty oder irgend sowas. Also diese Erhöhung des Lebensstandards, das ist jetzt vom Wortlaut her nicht zulässig.
Gehen wir einen Schritt weiter im Checkout-Prozess. Kommen wir zur Kreditwürdigkeitsprüfung. Was ändert sich hier durch die neuen Vorgaben?
Ja, die Kreditwürdigkeitsprüfung da haben wir so 3 Ebenen. Es gibt also jetzt eine Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung, die gab es bei Verbraucherkrediten, also bei allgemeinen Verbraucherkrediten schon immer. Die wird natürlich jetzt auch auf Zahlungsaufschübe viel weiter ausgelagert, aber die gab es an sich schon. Hier gibt es eine kleine Verschärfung. Dann gibt es dann datenschutzrechtliche Regelungen vom Bundesdatenschutz in Frage, wie ist die Datenverarbeitung, welche Einwilligungen müssen gegeben werden. Und dann gibt es den dritten Baustein, es gibt so Informationspflichten zu den Rechten, insbesondere auch bei Ablehnung des Kunden aufgrund fehlender Kreditwürdigkeit.
Wir haben ja vereinbart, dass wir das Thema Kreditwürdigkeitsprüfung noch einmal auch separat in einem Podcast noch mal vertiefen, aber vielleicht schon mal für den Checkout gedacht. Was heißt das denn konkret für den?
Ja, also genau, also das Thema ist so groß, dass wir es, glaube ich, auch noch mal jetzt in den separaten Podcast packen. Was heißt das für den Checkout? Also das heißt, dass man sich im Flow es wäre jetzt unsere Empfehlung, irgendwie überlegen muss, ob ich nicht so eine Art Ablehnungsseite baue. Das heißt, wenn der Kunde irgendwie, die soll natürlich schön formuliert sein, aber in dieser Ablehnungsseite müssen dann gewisse Informationen hin, wenn der Kunde durch die Kreditwürdigkeitsprüfung fällt. Da muss es so einen Verweis geben auf Schuldnerberatungsstellen. Es muss auch Hinweis geben, dass es überhaupt die Entscheidung aufgrund einer negativen Kreditwürdigkeitsprüfung gefallen ist. Und dann muss es Informationsrechte geben, oder muss der Kunde informiert werden, welche Rechte er hat gegen diese Entscheidung. Und ob das jetzt sozusagen auf der separaten Seite oder in so einem, hier die Zahlungsart steht dir heute nicht zur Verfügung, oder der Verbraucherkredit passt heute nicht für dich oder so. Aber dann müssen da irgendwie die Informationen zumindest zugänglich sein.
Jetzt kommen wir zum Begriff mal, der im Zusammenhang mit der CCD2 immer wieder auftaucht, SECI. Was genau steckt denn dahinter und an welcher Stelle begegnet uns das im Checkout?
Ja, wir machen ja, wie gesagt, die Schritte erstmal Werbung, Kreditwürdigkeitsprüfung und jetzt kommt das SECI. Das ist sozusagen, steht für Europäisches Standardformular für Verbraucherdarlehensinformationen. Das war natürlich bei Verbraucherkrediten immer Standard. Man muss sozusagen dem Verbraucher vor Vertragsschluss eine Zusammenfassung der wesentlichen geben und das als vorvertragliche Information. Also das heißt, der Verbraucher muss vor Kreditabschluss eine Information erhalten, was jetzt in diesem Kredit, worauf er sich einlässt. Das SECI, das gab es an sich schon immer. Neu ist es nur, dass es jetzt auch schon fürs Rechnungsprodukt unter Umständen greift. Das SECI ist an sich inhaltlich aber komplett neu geordnet worden. Also es gibt da einen ganz anderen Aufbau, eine ganz andere Logik, als sie vorher war. Also es gibt jetzt einen Block mit wesentlichen Angaben und dann weiteren Angaben.
Gibt es denn für Anbieter so zumindest so eine Art Orientierung? Also zum Beispiel ein Muster, an dem man sich halten kann?
Ja, in Anlage 4 zum EGBGP gibt es dann ausdrückliches Muster. Und es ist auch so eine Art eine Fiktionswirkung oder eine, wenn wir sagen, Safe-Harbor-Funktion. Wer dieses Muster verwendet und das auch richtig ausfüllt, der kann dokumentieren, dass er seine Pflicht erfüllt hat. Das heißt, man kann wirklich nur empfehlen, dieses Muster zu verwenden.
Und wie hat sich das SECI inhaltlich denn durch die CCD2 geändert?
Das SECI hat sich inhaltlich nicht so dramatisch geändert. Also es sind einzelne neue Datenpunkte dazugekommen. Es gab schon die alten bekannten Datenpunkte, die wurden teilweise ergänzt. Im Wesentlichen hat sich der Aufbau und die Struktur geändert.
Gibt es denn trotz dieser neuen Anforderungen auch Erleichterungen für bestimmte Produkte oder Konstellationen?
Ja, es gibt so eine Art Abstufung im Gesetz. Also bei bestimmten Darlehen und Finanzierungshilfen muss man nur noch sozusagen eine Art verkürztes SECI geben. Also das sind einmal diese wesentlichen Angaben und die weiteren Angaben. Und bei gewissen Darlehen sind es nur die wesentlichen Angaben. Das sind beispielsweise, wenn das unentgeltlich ist oder der Netto-Darlehensbetrag unter 200 Euro ist oder die Laufzeit maximal 3 Monate ist bei geringen Kosten. Und diese Ausnahmen, die kennt man schon. Das waren früher die Ausnahmen, bei denen man sagt, hier findet überhaupt kein Verbraucherkreditrecht Anwendung. Das hat ja die CCD2 erweitert, also diese Ausnahmen gerade gestrichen, diese 200 Euro, drei Raten, unentgeltlich, die sind ja explizit gestrichen worden. Aber jetzt bekommen Sie auf Ebene des SECI der Erleichterung, dass da einfach weniger Angaben gemacht werden müssen.
Dann lass uns mit zur praktischen Umsetzung im Checkout kommen. Wie müssen diese vorvertraglichen Informationen bereitgestellt werden? Also reicht da zum Beispiel, wenn man einfach einen Link bekommt?
Ja, das bringt uns zur Frage des Form des SECIs und hier wird es etwas komplizierter. Und das Gesetz enthält eine Regelung, bei der noch nicht ganz klar ist, wie das jetzt in der Praxis gehandhabt wird. Also nach dem Wortlaut des Gesetzes muss das SECI in Papierform oder auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt werden. Schwierigkeiten bereitet aber der Gesetzesentwurf, nachdem der Darlehensnehmer wählen darf, in welcher Form ihm das SECI übermittelt wird. Also der Darlehensnehmer hat ein Wahlrecht über die Form. Er darf natürlich nur gängige Formen auswählen, aber es muss daher im Checkout so eine Art Wahlrecht eingebaut werden, in welcher Form das SECI übermittelt werden muss. Also, und da muss auch möglich sein, theoretisch, dass er Papierform wählt. Oder Download, E-Mail, aber da sind noch viele Fragen offen. Ich glaube, wichtig ist nur der Punkt, dass man davon ausgeht, dass ihm das SECI zugehen muss. Das heißt, wenn man das baut, dann reicht sozusagen klassischer Download wohl nicht mehr aus, weil da nicht klar ist, hat er es denn downgeloadet. Also dann muss man überlegen, er so Sperren hat, es geht nur weiter, wenn er es wirklich downgeloadet hat, den Klick oder so. Ist wirklich gerade noch viel im Fluss, welche Themen, wie man das umsetzt.
Dann schauen wir mal auf das Widerrufsrecht. Was hat sich denn hier durch die neuen Regelungen verändert?
Ja, wir sagten ja eben, dass es ja dieses SECI gibt und auch ein Muster zum SECI, das sagt, wenn du das Muster verwendest, hast du die Fiktion, dass du alles richtig gemacht hast. Beim Widerruf ändert sich so, dass das neue Gesetz enthält kein Widerrufsmuster mehr. Also es gibt keine Fiktionswirkung mehr. Jetzt muss jeder Darlehensgeber eigene Widerrufstexte entwickeln und trägt auch das Risiko, dass das die Gerichte als unzureichend ansehen. Also das ist einfach dann ein juristischer und operativer Aufwand, den vielleicht nicht so viele auf dem Schirm haben. Man muss jetzt eine eigene Widerrufsbelehrung verfassen. Die kann aber auch unterhalb oder Teil des SECIs sein. Die muss also im Checkout nicht zwingend explizit hervorgehoben werden, sondern kann auch Teil des SECIs sein. Man macht SECI und dann so eine Widerrufsbelehrung.
Das ist ja ein Risiko. Und wird das Risiko für Darlehensgeber dann an irgendeiner Stelle begrenzt oder steigt das dann auch insgesamt?
Ja, das wird in gewisser Weise schon begrenzt. Man hat ja sonst immer bei diesem Widerrufsthema immer die Sorge, ist das ein ewiges Widerruf? Der kann auch noch Jahren kommen, wenn er nicht richtig belehrt wurde. Und dieses gefürchtete quasi ewige Widerrufsrecht, das wird jetzt begrenzt. Also der Widerruf erlischt spätestens 12 Monate und 14 Tage nach Vertragsschluss. Ja. Das heißt, sofern der Darlehensnehmer über sein Widerrufsrecht informiert wird, also kann auch nachträglich informiert werden, wenn es auffällt, aber es gibt sozusagen eine feste Frist nach Erlöschen. Ja.
Wir sind jetzt im Prozess schon ziemlich weit. Der Vertrag ist aber noch nicht abgeschlossen. Schauen wir uns den nächsten Schritt an. Welche Form gilt da?
Ja, also die Form ist jetzt, früher war das ja Schriftform mit verschiedenen Ausnahmen. Jetzt ist es bei allgemeinen Verbraucherdarlehen die Textform. Und bei Immobiliarverbraucherdarlehen, also Immobiliar, also mit denen ich Kredit aufnehme, mit dem ich ein Haus erwerbe, das gilt weiterhin die Schriftform. Und Schriftform ist ja eigenhändige Unterschrift auf Papier oder qualifizierte elektronische Signatur.
Was bedeutet das für allgemeine Verbraucherkredite?
Ja, das heißt, wir haben also erstmal eine gute Nachricht. Wir haben jetzt einfach die Textform. Das ist, glaube ich, möglicherweise an sich eine Erleichterung für Verbraucherkredite. Textform heißt, die Erklärung muss auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden, also zum Beispiel E-Mail oder PDF, das irgendwie heruntergeladen werden kann. Das wäre sozusagen jetzt zulässig.
Ein weiterer Punkt. Wie sieht es mit den Formvorschriften beim Vertragsabschluss aus? Insbesondere so wie voreingestellte Optionen oder Checkboxen im Checkout. Was ist denn hier künftig erlaubt und was ist nicht mehr erlaubt?
Ja, da gibt es jetzt eine neue Regelung in Paragraph 492 Absatz 1a, die sagt, wenn ich so voreingestellte Optionen habe, also zum Beispiel angekreuzte Kästchen oder so, die dürfen nicht mehr verwendet werden. Und wenn ich Kästchen verwende, muss ich eindeutig klar machen, was den Inhalt und Wesensgehalt dieses des Kästchens. Ich muss dem Kunden deutlich klar machen, was passiert, wenn er auf dieses Kästchen klickt. Und das gilt nicht nur für den Darlehensvertrag selbst, sondern auch für zusätzliche Leistungen im Zusammenhang. Ja, in der Textform ist vielleicht noch ein Punkt, da liegt je nach Produkt vielleicht auch, das müsste man sich im Einzelnen angucken, vielleicht auch eine direkte Verschärfung. Also bei reinen Online-Krediten, also die reinen im Fernabsatz, war bis jetzt auch keine Form notwendig. Die Textform kann unter Umständen vielleicht sogar eine kleine Verschärfung darstellen, wenn man der Klick ist rein formal keine Textform, aber hier wird sich auch zeigen, welche Lösungsansätze da in der Praxis entwickelt werden. Da ist auch das Gesetz noch nicht so ganz klar, wie man es da auszulegen hat.
Jetzt haben wir also den Vertrag endlich geschlossen. Was muss denn jetzt direkt danach passieren?
Ja, wichtig ist, dass der Darlehensnehmer danach eine Abschrift erhalten muss des Vertrages inklusive Seki und Widerrufsbelehrung. Die muss er auch erhalten. Also ein bloßer Link auf der Webseite reicht nicht aus. Und zusätzlich muss er innerhalb von 7 Tagen, wenn das Seki ihm innerhalb eines Tages vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt wird, muss er dann danach an sein Widerrufsrecht erinnert werden. Also wenn wir sagen, was heißt einen Tag? Also wenn ich sage, ich mache jetzt einen Online-Kauf, ich kriege das Seki eingeblendet, klicke gleich dann jetzt auf Kaufen. Da möchte dann der Gesetzgeber sagen, okay, da er sich das nicht so vor Augen führen konnte, weil das alles so schnell geht und er praktisch keine Zeit hatte, das Seki da in Ruhe zu lesen, dann muss er daran erinnert werden, dass sein Widerrufsrecht hat.
Und wie lässt sich das in der Praxis sinnvoll im Checkout oder in der Kommunikation umsetzen?
Ja, in der Regel, man hat dann vielleicht so eine Art Bestätigungsseite und diese Bestätigungsseite macht nochmal deutlich hier, wir übersenden dir auch die Vertragsunterlagen über einen Kanal, beispielsweise per E-Mail und in dieser E-Mail wird dann nochmal das Widerrufsrecht nochmal hervorgehoben.
Soweit zu unserer heutigen Folge. Unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen und sozusagen war das unsere heutige Folge zur Umsetzung der CCD2 im Checkout. Also ja, viele Prozesse, die heute selbstverständlich wirken, müssen also künftig neu gedacht und sauber strukturiert werden. Lieber Florian, ganz vielen Dank für deine Einordnung und ja, die vielen konkreten Einblicke. Danke an dich.
Sehr gerne.
Und wir hören uns wieder, würde ich sagen. Ne? Also auch erstmal an die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Aber in der nächsten Folge schauen wir uns ein zentrales Thema nochmal im Detail an, und zwar die Kreditwürdigkeitsprüfung. Also von daher bleibt dran, weil alles legal, Fintech recht kompakt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.